Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termi Tinnitus, das pfeift.
termitinnitus.virtualkitchen.org.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Also heute wird es um einen konkreten Fall gehen, bei dem 8 Refugees wegen Schleppereiparagrafen angezeigt wurden. Es wird auch um unsere Soli-Gruppe gehen und es wird allgemein um den Schleppereiparagrafen und auch um den Begriff der Schlepperei gehen. Also der konkrete Fall, da geht es um 8 Refugees, die wegen Schleppereiparagrafen angezeigt sind. Teile davon waren auch in der Refugee Protest Camp Bewegung in Wien aktiv, das habt ihr sicher alle mitgekriegt. Diese Anzeige passiert zum politisch brisanten Zeitpunkt, nämlich nachdem im Juli 2013 8 pakistanische Flüchtlinge aus dem Refugee Movement abgeschoben wurde. Das war ein recht großes Ding. Es gab eine relativ breite Solidarität in der Bevölkerung. Es gab eine für Wiener Verhältnisse relativ große Demo, obwohl die relativ spontan organisiert wurde. Und auch in den Mainstream-Medien gab es sehr viele kritische Artikel gegen diese Abschiebung. Und die Mikkel Leitner ist eigentlich in so allgemeinem Kritik-Kreuzfeuer gestanden, wohl auch ein bisschen in Erklärungsnot. Und einige Tage nach dieser Abschiebung kommt es eben zur Festnahme von 8 weiteren Refugees. Teile davon waren auch in der Bewegung aktiv. Mit einem Schlag war halt, also durch diese, das ist dann medial sehr breit getreten worden. Es sind ganz viele Geschichten durch die Medien gegeistert von blutrünstigen Schlepperbanden, die Millionen von Euro verdienen und arme Menschen ausnützen, in einer schlimmen Situation ausnützen und dabei unglaublich viel Geld machen und gleichzeitig noch dazu auf Kosten der Caritas im Servitenkloster wohnen und so weiter. Da war mit einem Schlag die Solidarität halt massiv geschwächt. In den Medien sind auf einmal nur noch irgendwie Distanzierungsstatements von der Caritas gegangen und so weiter. Also die mediale Präsenz von der ganzen Bewegung hat sich dadurch sehr verändert. Diese ganzen Geschichten ist mittlerweile klar, dass das alles Blödsinn war. Also es gab mehrere Artikel, die das aufdeckt haben, dass das nichts mit der Realität zu tun hat. Vor allem einen Falter-Artikel, der eben auch ein bisschen aufgeschlüsselt hat, wie die Krone und andere zu diesen Geschichten und Zahlen gekommen sind. Und dass das halt Blödsinn ist. Also die Geschichten geistern nicht mehr durch die Medien, aber die Leute sind nach wie vor in Untersuchungshaft, beziehungsweise sind mittlerweile 2 freigelassen und warten halt nach wie vor auf einen Prozess, der im März stattfinden wird. Das heißt, das ist auch irgendwie so ein Grund, warum wir als politische Gruppe uns dem Thema annehmen wollen, weil es irgendwie klar ist, dass unter dem Begriff der Schlepperei eine Kriminalisierung und Diffamierung von den Refugee-Protesten betrieben wird. Zum konkreten Fall und zum Verlauf von dem Ganzen gibt's nachher mehr. Unsere Gruppe versucht in erster Linie solidarische Prozessbegleitung zu machen. Das schließt ja viele verschiedene Tätigkeiten ein. Also wir gehen die Leute besuchen, fragen immer, was sie brauchen. Wir schauen, dass wir Solidaritätskundgebungen und Informationsveranstaltungen machen. Wir schauen, dass wir Geld aufstellen für Unterstützung. Wir schauen, dass wir private Rechtsvertretung organisieren und so weiter. Und darüber hinaus versuchen wir auch Öffentlichkeitsarbeit zu machen und uns aber auch politisch mit dem Begriff Schlepperei und den Paragraphen auseinanderzusetzen. Dabei ist wichtig zu sagen, dass wir den Schleppereiparagraphen, der später auch noch genauer erklärt wird, als Teil des europäischen Grenzregimes sehen, was Migration kriminalisieren bzw. verhindern will und auch die Unterstützung bei irregulärem Grenzübertritt kriminalisieren möchte. Schlepperei, da geht's ist in erster Linie eine Form der Fluchthilfe, also seit es Grenzpolitik gibt, gibt es Leute, die diese Grenzen auch irregulär übertreten wollen und seither brauchen auch die Leute Unterstützung. Da gibt es sehr viele verschiedene Formen von Unterstützung von irregulärem Grenzübertritt. Es gibt solidarischen, unentgeltlichen, aber es gibt auch kommerziellen, Es gibt Hilfe unter guten Bedingungen, es gibt schlimme Ausbeutungsverhältnisse dabei, es gibt alles unter dem Begriff der Fluchthilfe oder Unterstützung bei irregulärem Grenzübertritt. Und unsere Position versucht es praktisch so aus einer No-Border-Perspektive zu analysieren, also zu sagen, platt gesagt, das Problem sind die Grenzen. Dass das europäische Grenzregime es für viele Menschen unmöglich macht, legal die Grenzen zu übertreten. Das schafft erst Notwendigkeit von Schlepperei, das schafft eine Nachfrage und einen Markt für diese Form der kommerziellen Fluchthilfe. Uns geht es dabei nicht darum, dass wir sagen, dass jede Form, dass alles, was vom Staat unter dem Begriff der Schlepperei subsumiert wird, dass wir das super finden, weil es nationale Grenzen sprengt. Aber uns geht es darum zu sagen, dass diese Form des Grenzregimes, das, was unter Schlepperei läuft, zu einer notwendigen Dienstleistung macht. Ein weiterer Punkt ist, dass der Paragraph, so wie er gemacht ist und so schwammig wie er formuliert ist, sich ideal einigt, wie ganz viele andere Gesetze auch, solidarisches und politische Unterstützung von illegalisierten Menschen zu kriminalisieren. Dazu gibt es später auch mehr. Also es ist wichtig, den Schlepperei-Paragraphen im Zusammenhang mit dem aktuellen europäischen Grenzregime zu sehen. Das gab es ja auch nicht immer. Fluchthilfe und auch kommerzielle Fluchthilfe wurde auch schon mal ganz anders betrachtet, je nachdem wie die jeweilige politische Interessenslage ist. Eins der anschaulichsten Beispiele ist die Situation im geteilten Deutschland, in BRD und die DDR, wo der Begriff Fluchthilfe ein sehr ehrenvoller Begriff war, wo auch heute Fluchthilfe als heldenhaftes Verhalten bezeichnet wird und auch ganz offen davon geredet wird, dass für diese Fluchthilfe auch Geld verlangt wurde. Da gab es auch einen richtigen Markt dafür. Die BRD hat auch die Flucht von, während sie in der DDR natürlich massiv verfolgt wurde, diese Form der Fluchthilfe, wurde es in der BRD nicht nur gut geheißen, sondern auch unterstützt durch indirekte Geldströme, in der medialen Darstellung waren es absolute Heldinnen und Helden, und auch der BRD-Geheimdienst hat auch Leute, die Fluchthilfe aus der DDR betrieben haben, gewarnt, wenn es rausgefunden wurde, dass diese in der DDR gerade aufgedeckt und verfolgt werden. Und es ist auch Geld geflossen, und heute ganz viele, die heute als irgendwie berühmte Fluchthelferinnen in der DDR gelten, gestehen auch ganz offen, dass sie Geld dafür verlangt haben, auch viel Geld dafür verlangt haben, weil man geht ja auch ein unglaubliches Risiko ein, dabei diese Grenze zu übertreten, und daran ist nichts verwerflich. So, und diesbezüglich wird da ganz offen drüber geredet. Heute im Kontext des europäischen Grenzregimes schaut es ganz anders aus.
Genau, also so viel mal zur politischen Verortung und Bewertung von dem Begriff Schlepperei. Wir werden jetzt ein paar Sachen sagen über den konkreten Fall von den 8 Leuten, die in Wiener Neustadt angeklagt sind. Also es ist am Anfang eh schon gesagt worden, es sind 8 Leute festgenommen worden, die zum Teil im Refugee-Protest aktiv waren. Direkt nachdem 8 andere Refugees aus der Protestbewegung nach Pakistan abgeschoben worden sind und eben dieser mediale Aufruhr, der noch stattgefunden hat, ist vorher schon kurz beschrieben worden, und eben die Diffamierung, die dann über diese Schlepperei-Vorwürfe gekommen ist, hat sehr gut gegriffen. Die Medien haben das irgendwie sehr dankbar aufgenommen. Und wie gesagt, ist das alles kurz darauf, sind diese Anschuldigungen, aber eigentlich alle widerlegt worden. Und seitdem ist es medial sehr, sehr ruhig geworden um diesen Fall. Die Festnahmen haben Ende Juli und Anfang August 2013 stattgefunden. Zuerst waren die Leute in Eisenstadt. Das hat damit zu tun, dass Ermittlungen von den sogenannten Soko-Schlepperei Süd und Nord durchgeführt worden sind, und einer davon ist in Eisenstadt verortet. Danach sind Leute unterschiedlich verlegt worden, manche sind direkt nach Wiener Neustadt gekommen, manche waren dann für ein paar Monate in Josefstadt, im 8. Bezirk in Wien. Nach einer Zeit sind dann alle Leute nach Wiener Neustadt verlegt worden und sind seit dem Herbst eben dort in Untersuchungshaft. Jetzt sind noch eben nach über 6 Monaten 6 Leute, die noch immer im Gefängnis sitzen, und 2 Leute sind verhaftet worden. Also das heißt nicht, dass sie freigesprochen wurden oder so, sondern sie verbringen einfach die Zeit bis zum Prozessbeginn und bis zum Prozessende nicht mehr im Häfen. Zu den Haftbedingungen. Allgemein sind die Haftbedingungen und die Möglichkeiten, die Leute zu besuchen und sich solidarisch zu zeigen, dadurch, dass sie nach Wiener Neustadt verlegt worden sind, um einiges erschwert worden. Einfach dadurch, dass Besuche schwieriger sind, weil man nach Wiener Neustadt fahren muss. Die Leute sind zusätzlich isoliert. Wiener Neustadt ist vielleicht einigen auch schon bekannt aus anderen politisch besandten Fällen. Also die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt war zum Beispiel auch beim Tierrechtsprozess, Paragraph 278a, die Anklägerin. Genau, also das hat die Situation zusätzlich um einige schwieriger gemacht. Bereits bei den Verhaftungen ist den Leuten teilweise klargemacht worden, dass ihr politischer Aktivismus ihnen von den Behörden durchaus angelastet wird. Es sind Leuten zum Beispiel Zeitungsausschnitte vorgehalten worden, wo sie zu sehen sind bei Demonstrationen, und ihnen ist gesagt worden, dass sie diesen Demos teilgenommen haben und dass das jetzt vorbei ist und dass sie darauf kein Recht haben. Sie sind dann zum Beispiel auch weiter in der Hinsicht schikaniert worden im Gefängnis, dadurch, dass sie einfach nur mit Kloster angesprochen werden, weil die Refugees ja seit, also jetzt eine relativ lange Zeit im Servitenkloster von der Caritas untergebracht waren. Da sind den Personen nicht beim Namen genannt worden, ihnen ist eben nur die respektlose Bezeichnung Kloster zugekommen. Sie haben extrem lang teilweise keinen Kontakt zum Sozialdienst bekommen. Das ist so eine Einrichtung in Knästen, die dafür zuständig sind, Leuten irgendwie Beistand zu leisten, ihnen sie zu unterstützen bei Anliegen, die sie haben. Und wenn der Sozialdienst auftaucht, dann immer in Begleitung von Polizeibeamten. Das heißt, es gibt im Knast für die Leute überhaupt die Möglichkeit, ohne Polizeipräsenz Kontakt zu Leuten zu haben, die irgendwie auch nach außen Kontakt haben. Außerdem berichten manche von körperlicher Gewalt im Gefängnis. Leute sind geschlagen worden, und ein Fall ist uns berichtet worden, wo eine Person Verletzungen an den Armen gehabt hat und die Beamte absichtlich in diese Wunden gezwickt haben, diese Wunden schikaniert haben, um der Person Schmerzen zuzufügen. Dazu kommt noch extreme psychische Gewalt, der die Leute ausgesetzt sind, also 6 Monate ohne irgendeine Aussicht, ohne irgendeine Perspektive im Knast zu sitzen, scheint da schon genug zu sein. Zusätzlich haben die Leute aber überhaupt keinen Kontakt zur Familie zum Beispiel bekommen und teilweise immer noch nicht mit ihren Familien telefoniert. Es werden Scherze über Abschiebungen gemacht mit ihnen, also eine Person, die enthaftet worden ist, ist beim Rausbringen, haben die Beamten gemeint, ja, jetzt geht's zurück nach Pakistan, und haben dabei gelacht. Solche Sachen haben bei einer Person vor allem auch zu extremer psychischer Belastung geführt. Die ist auch für kurze Zeit in der Psychiatrie verlegt worden, hat nichts mehr gegessen, und es ist ihr mit Zwangsernährung gedroht worden. Genau, dass es keinen Kontakt nach außen gegeben hat, habe ich schon gesagt. Also die Leute haben teilweise nach 6 Monaten immer noch nicht mit ihren Familien telefonieren dürfen. Auch die Besuche, die man machen kann, sind extrem erschwert. Erstes Mal hat es extrem lange, auch nachdem die Anklageschrift schon fertig war, nämlich bis Ende Dezember, nur Besuche mit Überwachung gegeben. Die Besuchssituation kann man sich so vorstellen, dass man der Person mit einer Glasscheibe dazwischen gegenüber sitzt und jede Person hat ein Telefon in der Hand, und über das Telefon unterhält man sich. Und eben bis Ende Dezember war es jedes Mal, wenn jemand besucht worden ist, so, dass dann entweder daneben oder abgegrenzt in einem anderen Raum eine Person vom Landesgericht sitzt und mithört. Es ist verboten worden, über den Fall zu sprechen. Das ist extrem weitläufig ausgelegt worden, was über den Fall sprechen wäre. Also teilweise ist gedroht worden, dass Gespräche abgebrochen werden, oder sie sind unterbrochen worden, weil die Frage gestellt wurde, ob ein Anwalt oder Anwältin schon da war, und gesagt worden ist, darüber darf nicht gesprochen werden. Also diese Isolation ist dadurch extrem gesteigert worden, und es war einfach zusätzlich zu den psychischen Belastungen noch ein extremer Zusatz. Außerdem gibt es hat es zumindest während der Überwachung einen Sprachzwang gegeben bei den Besuchen. Es durfte nur Deutsch und Englisch gesprochen werden, und Englisch immer nur dann, wenn zufällig eine Person gefunden wurde, die Englisch so gut versteht, dass sie sagt, das geht in Ordnung. Es sind teilweise bei Besuchen, wo Refugees in Häfen besucht haben, sind sie dazu gezwungen worden, Deutsch zu sprechen, sich auf Deutsch zu unterhalten. Also andere Sprachen waren sowieso untersagt. Und allgemein sind Besuche nur 2-mal in der Woche möglich. Die Überwachung bei den Besuchen ist aufgehoben worden Ende Dezember, was eben sehr trotzdem ungewöhnlich lange war, nämlich nachdem er seit November eigentlich eine Anklageschrift fertig war und damit die Ermittlungen abgeschlossen waren, ist trotzdem die Überwachung weiterhin praktiziert worden, und erst nachdem eine Anwältin dann eine Beschwerde eingelegt hat und das massiv angegriffen hat, ist die Überwachung dann aufgelöst worden. Jetzt findet die eben ohne Überwachung statt, das hört niemand, zumindest offiziell niemand mehr mit. Und eben bei den 6 Leuten, die noch in Wiener Neustadt in der Justizanstalt sitzen, gilt es immer noch, dass man sie nur 2-mal in der Woche besuchen kann. Und dann, also 2-mal jeweils 1/2 Stunde. Genau, so viel zu den Haftbedingungen. Was bei dem Fall sehr schwierig ist, was auch die solidarische Prozessbegleitung sehr schwierig macht, ist, dass die Kosten extrem hoch sind. Also es gibt einerseits dadurch, dass es 8 Personen sind, schon relativ hohe Kosten für die Rechtsvertretung. Es ist absurderweise eben von den Behörden zu einem extrem hohen, großen Fall hochstilisiert worden. Was die Kosten angeht, ist die größte Schwierigkeit auch im Moment überhaupt der Akt. Der Akt hat geschätzte 10.000 Seiten, ist uns mitgeteilt worden, und die Kopierkosten bei Gericht sind 60 Seiten pro Kopie. Also man kann sich ausrechnen, wie viel das kostet, 63 Cent. Das heißt, man wird 6.300 Euro bezahlen, nur um diesen Akt zu bekommen. Und dieser Akt, Teile, die von Anwältinnen bis jetzt eingesehen wurden, da gibt es Berichte drüber, die sind voll mit Pauschalaussagen, mit Vermutungen, mit unbegründeten Annahmen. Da steht drinnen, dass Dinge so und so wären, weil sie die jahrelange Erfahrung von Beamten das annehmbar erscheinen lässt, und deswegen ist es so, es werden Internetpassagen einfach da reinkopiert. Also es gibt zum Beispiel eine ganze Wikipedia-Passage über die kriminelle Vereinigung. Diese Wikipedia-Passage soll dann belegen, dass diese kriminelle Vereinigung existiert. Also weil die Anklage ja lautet, Schlepperei im Rahmen einer kriminellen Vereinigung. Die kriminelle Vereinigung funktioniert da ähnlich wie eben die kriminelle Organisation, die im Paragraph 278a auch festgeschrieben ist, nicht ganz gleich, aber ist ein ähnliches Konstrukt von den Behörden, das eben für die politische Repression ziemlich willkürlich eingesetzt werden kann. Genau, es wird dann auch eine pakistanische NGO zitiert, also deren Homepage, wo dann auf dieser Homepage wird anscheinend irgendwo angegeben, wie viel durchschnittlich kommerziell unterstützte Flucht von Pakistan nach Österreich kosten würde. Diese Informationen, also es ist ja total fraglich, wozu diese Informationen da drinnen stehen, weil alles weitere, was da drinnen dann konkret den Personen vorgeworfen wird, hat mit dieser gesamten Reise überhaupt nichts zu tun. Also da geht es um ganz andere Sachen. Zu den Ermittlungen, eben wie schon kurz erwähnt, es gibt seit Anfang 2013 die neu gegründeten SOKOs, SOKO-Schlepperei Nord und SOKO-Schlepperei Süd, die sich speziell diesem Thema widmen, die international mit anderen Repressionsbehörden, zum Beispiel in Ungarn, sehr gut vernetzt sind. Da wird sehr viel drauf gegeben, das international wirklich gut aufzubauen. Also es gibt so einen Zusammenschluss von Ermittlungsbehörden aus, eben hat angefangen mit Ungarn und Österreich, ist inzwischen sehr ausgeweitet auf auch Serbien, Mazedonien, Griechenland, Deutschland, Bulgarien. Also die probieren da sehr eng miteinander zusammenzuarbeiten. Die Überwachungsmethoden, die in dem Verfahren angewendet sind, sind Überwachungsmethoden, die ebenso aus anderen Fällen politischer Repression bekannt sind. Telefonüberwachung, Anforderung von Vorratsdaten, Personenobservationen und Hausdurchsuchungen.
Kurze Frage, weil du vorher gesagt hast, die Zusammenarbeit von den Behörden, ist das irgendwie im Rahmen von Frontex oder ist das irgendwo was Eigenständiges?
Das ist was Eigenständiges, das hat die Abkürzung ist extrem lang.
Also ist nichts auf EU-Ebene, sondern die haben sie auf Länderebene jeweils.
Genau, und sind auch vernetzt mit Nicht-EU-Staaten, also in Serbien zum Beispiel ist da auch mit dabei. Es gibt auch, also das Bundeskriminalamt gibt jedes Jahr einen Schleppereibericht raus, also wo sie ihre Arbeit extrem malerisch irgendwie darstellen. Das Motto vom letzten Schleppereibericht, der rausgebracht worden ist, ist Think Global, Act Local. Genau, also das ist extrem absurd, sich das durchzulesen. Ist voll mit Grafiken und Analysen, ganz wissenschaftlich aufgezogen. Also das ist die Situation hat sich jetzt seit kurzem mal geändert, eben mit der Enthaftung von 2 Personen Ende Jänner und Anfang Februar, wo es auch leichter möglich ist, überhaupt Zugang zu diesen Sachen zu kriegen, also die einsehen zu können. Und weil die Leute natürlich selber das Recht haben, diese Sachen zu sehen, und sich dadurch die Situation geändert hat. Es ist aber, wie gesagt, extrem absurd, dass es geht, dass es ein halbes Jahr lang einfach das Anträge laufen auf Digitalisierung, darauf, dass dieser Akt irgendwie zugänglich gemacht wird und das einfach nicht hinhaut, also da einfach nichts gemacht wird. Und inzwischen sind es noch 3 Wochen bis zum ersten Prozesstermin, also das ist alles sehr knapp. Nur kurz was zum Verlauf der Anklage. Eben die Leute sind, wie gesagt, im Sommer festgenommen worden. Die Anklageschrift von Wiener Neustadt ist seit November 2013 fertig, ist aber dann der Einspruch geworden. Das hat jetzt einige Zeit gedauert, bis das ist nämlich dann ans Oberlandesgericht gegangen, die haben darüber entscheiden müssen, ob die Anklageschrift rechtskräftig ist, ob die zulässig ist. Die haben Ende Jänner entschieden, dass das passt, dass die Anklage so durchgeht. Seit letzter Woche oder so sind die Verhandlungstermine bekannt und die Verhandlung startet eben mit 17. März. Am 17. März gibt es den ersten Verhandlungstermin. Insgesamt sind bis jetzt 14 angesetzt. Ich glaube 4 im März und 10 im April. Genau, nur kurz zur Situation der Rechtsvertretung. Es gibt bis jetzt immer noch, es gibt 4 Personen, die nur von PflichtverteidigerInnen vertreten werden, die noch keine private Rechtsvertretung haben. Es stellt sich sehr schwer heraus, da auch solidarische Anwälte und Anwältinnen zu finden, die bereit sind, sich mit so einem großen Fall zu beschäftigen und dafür nicht Unmengen an Geld zu verlangen. Genau, das wären soweit jetzt mal Informationen zu dem konkreten Fall. Wenn es dazu irgendwie gleich Verständnisfragen gibt, sonst würden jetzt nur rechtliche Sachen kommen.
Ja, ich hoffe, das wird jetzt nicht voll trocken und sehr kompliziert. Aber also dieser Paragraph 114 ist im Fremdenpolizeigesetz geregelt, der Schleppereiparagraph, im Teil über Strafbestimmungen. Da sind auch andere Sachen geregelt, wie das Verbot zum Eingehen und Vermitteln von Aufenthaltsehen oder Aufenthaltsadoptionen oder das Verbot zur entgeltlichen Beihilfe zum unbefugten Aufenthalt oder auch die Ausbeutung eines Fremden, das quasi umgangssprachlich Menschenhandel ist, oder auch die Regelung der rechtswidrigen Einreise und der rechtswidrige Aufenthalt von Fremden. Grob gesagt, es ist eigentlich alles verboten, aber es gibt immer wieder Lücken im Gesetz, die halt schwer zu finden sind und so weiter. Aber wenn sich dafür wer interessiert, zum Beispiel bei Aufenthaltsehen, gibt es ein gutes Buch dazu. Also ich lese jetzt mal den Paragraphen vor und gehe dann konkret auf die Punkte ein. Also wie gesagt, Paragraph 114 Fremdenpolizeigesetz. Wer die rechtswidrige Einreise oder Durchreise eines Fremden in oder durch einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Nachbarstaat Österreichs mit dem Vorsatz fördert, sich oder einen Dritten durch ein dafür geleistetes Entgelt unrechtmäßig zu bereichern, ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren zu bestrafen. Also es geht darum, die Einreise oder Durchreise zu fördern. Das kann de facto jede Handlung sein, die irgendwie die Reise fördert. Das kann bedeuten, jemanden ein Stück mit dem Auto mitzunehmen, jemanden über die Grenze mitzunehmen. Das kann auch bedeuten, jemanden vom Bahnhof abzuholen und bei sich schlafen zu lassen. Das kann aber auch heißen, dass man jemanden einen Tipp gibt, wie man leicht die Grenze überqueren kann. Es muss gar nicht unbedingt direkt die Person die Grenze überschreiten, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel die Person muss schon die Grenze überschreiten wollen, aber wenn ich jetzt von Wien nach Salzburg jemanden mitnehme und der plant, dann nach Deutschland weiterzureisen, wäre das auch schon eine Handlung, die die Durchreise fördert. Das ist halt der eine Aspekt, also de facto jegliche Handlung, die dazu führen kann. Plus der Bereicherungsvorsatz. Also es reicht schon der Vorsatz, dass man dafür irgendeine Art von Entlohnung bekommt. Dabei gibt es keine Untergrenze, es reichen 10 Euro, es reichen 5 Euro. Wenn man jetzt jemanden mit dem Auto irgendwie ein Stück Geld mitnimmt und der gibt mir Benzingeld und das ist ein bisschen mehr, als was das Benzingeld irgendwie gewesen wäre, dann ist das schon eine Bereicherung. Und es reicht auch, wenn man den Vorsatz hat, eine dritte Person, also jemand ganz anderen, damit zu bereichern. Und dann gibt es Verschärfungen. Ah ja, genau. Und da ist der Strafrahmen bis zu 2 Jahre Haft. Und dann gibt es eben Verschärfungen, also zum Beispiel, wenn wer schon mal verurteilt worden ist. Oder wenn man es gewerbsmäßig macht, in Bezug auf eine größere Anzahl von Fremden oder auf eine Art und Weise, durch die der Fremde insbesondere während der Beförderung längere Zeit hindurch in einen qualvollen Zustand versetzt wird, dann sind es bis zu 5 Jahre Haft. Genau, wobei dazu zu sagen ist, dass den Leuten nicht vorgeworfen wird, dass sie Leute in einen qualvollen Zustand versetzt haben. Und dann gibt es die letzte Beschreibung.
Wie machst du das? Es wird nicht vorgeworfen?
Den 8 Angeklagten wird das nicht vorgeworfen. Ach so, okay. Das ist nicht Teil der Anklageschrift, weil das medial eben so lange Zeit so kommentiert worden ist, dass das bösartige, grausame Menschen sind. Ja, und die letzte Verschärfung ist eben die kriminelle Vereinigung. Dass, wenn man Schlepperei im Rahmen einer kriminellen Vereinigung begeht, dann hat das einen Strafrahmen von 1 bis zu 10 Jahre. Die kriminelle Vereinigung ist allgemein ein juristisch sehr schwammiger Begriff. Sobald irgendwie 3 Personen irgendwie im Spiel sind, sehr schnell zu konstruieren ist, verschärft aber das Strafmaß sehr schnell. Ja, dann eben nochmal zur Anmerkung, dass es schon diesen Paragraphen für Menschenhandel gibt, der aber ganz anders ist als Schlepperei, wo auch die Realität auch ganz anders ausschaut, weil Menschenhandel bedeutet, dass man Fremde ausbeutet und quasi diese rechtlich unsichere Situation, die sie haben, für sich nutzt. Dann zur Abgrenzung noch einmal, weil das ist jetzt alles strafrechtlich und vielleicht wissen alle den Unterschied zwischen Strafrecht und Verwaltungsrecht so ungefähr? Also Strafrecht wäre zum Beispiel Sachbeschädigung, Körperverletzung, wo man halt mit Freiheitsstrafe vom Gericht bedroht ist. Und Verwaltungsstrafe kriegt man schneller mal, wenn man falsch parkt oder so, oder bei Versammlungen. Sind meistens sehr gering, so die 100 Euro. Alles, was mit dem Fremdenpolizeigesetz zu tun hat, die Verwaltungsstrafen sind extrem hoch. Die Personen, die Grenze überqueren, werden nicht verfolgt nach diesen Paragraphen, aber es ist trotzdem verboten für sie, die Grenze zu überqueren. Das ist dann eine Verwaltungsstrafe, die sie kriegen, was eben meistens bedeutet, wenn sie sich nicht sofort der Polizei melden, dass sie erst einmal 2 bis 3 Wochen in den Häfen gehen, weil sie die Strafe einfach nicht bezahlen können. Dann quasi wäre unentgeltlich die Einreise oder Durchreise von einem Fremdenförder, begeht auch eine Verwaltungsübertretung, die aber bei 1.000 bis 5.000 Euro liegt. Genauso, wenn man zum Beispiel versucht, eine Abschiebung zu verhindern, ist das eine Verwaltungsübertretung. Hat es im Sommer einen Fall gegeben.
Darf ich noch was fragen? Mhm. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Autostopper mitnimmt, dann ist das schon eine Straftat. Aber wenn es...
Kann unter Umständen so konstruiert werden. Es ist, du bist, wir haben es eh gerade da gehört, ich meine, das war auf Deutschland bezogen, aber du bist definitiv nicht verpflichtet, Pässe zu kontrollieren von Personen. Also so kannst du dich auf jeden Fall rausreden und das ist eben aber das Problem, dass auch bei Mitfahrgelegenheiten die Fahrer sehr dazu gedrängt werden, Pässe zu kontrollieren und obwohl sie nicht dazu verpflichtet sind. Es sind auch Mitfahrgelegenheiten, jetzt bei dem konkreten Fall, teilweise als Beschuldigter erst vorgeladen worden, dann aber nur mehr als Zeuginnen angegeben worden. Aber ich würde mich auf jeden Fall weigern, Pässe zu kontrollieren von Leuten. Ich rede jetzt, also ich mache jetzt noch einen kurzen Überblick über die historische Entwicklung von den Paragraphen. Und ich verwende jetzt einfach nur mehr die Begriffe entgeltliche und unentgeltliche Fluchthilfe. Also, wie gesagt, dieser Schlepperei-Paragraph ist 1990 eingeführt worden und als Verwaltungsstrafe nur. Mit Schlepperei war damals gemeint die entgeltliche Fluchthilfe. 2 Jahre später, 1993, ist es verschärft worden und auch die unentgeltliche Fluchthilfe wird dann als Schlepperei bezeichnet und beides sind Verwaltungsstrafen. 2005 dann unter der schwarz-blauen Regierung, aber auch mit Stimmen von der SPÖ, hat es enorme Verschärfungen im Fremdenrecht gegeben und auch das Ausländerbeschäftigungsgesetz, das Asylgesetz, es hat einfach extreme Verschärfungen gegeben. Und da ist dieser Schlepperei-Paragraphen auch extrem verschärft worden. Da ist es zum ersten Mal als Straftat aufgenommen worden, und zwar sowohl die entgeltliche als auch die unentgeltliche Fluchthilfe. Und auch dieses Schlepperei im Rahmen einer kriminellen Vereinigung ist zum ersten Mal aufgetaucht. Und dann 2010 ist es dann wieder ein bisschen entschärft worden, dadurch, dass die unentgeltliche Fluchthilfe nur mehr eine Verwaltungsstrafe ist. Aber wie gesagt, eine sehr teure Verwaltungsstrafe.
Frage, hast du Begründung gegeben, warum das wieder zurückgenommen war?
Ich glaube, dass da sehr viel diese Diskussionen um, wenn man einem Familienmitglied hilft und so, dass es die eben gegeben hat. So, ja, also damit wird halt sehr viel argumentiert, mit so, aber Verwandte und so weiter. Und es hat auch es hat eine EU-Richtlinie gegeben, dass diese Schlepperei-Sachen eingeführt werden. Die war bei Weitem nicht so scharf gefasst, wie das eben unter Schwarz-Blau eingeführt worden ist. Genau, ich habe dann noch so ein paar Skandalfälle aus den letzten Jahren rausgesucht. Auch unter Schwarz-Blau ist der Rechtsanwalt, grüner Rechtsanwalt Georg Bürstmeier vom damaligen Innenminister Strasser angezeigt worden wegen Schlepperei, weil er zum Beispiel rechtliche Hilfe geleistet hat, oder ein Grund war auch, weil ein tschetschenischer Flüchtling in Tschechien schon seine Visitenkarte gehabt hat. Das ist natürlich fallen gelassen worden. 2004 auch vom Strasser irgendwie angeklagt wurde die Rechtsanwältin Nadia Lorenz, die jetzt auch einen von den Geflüchteten, also von den Angezeigten, vertritt. Und zwar wegen Aufruf zum Ungehorsam gegen Gesetze. Wenn schwer traumatisierte Menschen von Abschiebung bedroht sind, muss man ihnen helfen. Ein Verstecken ist das nicht. Ist natürlich auch fallen gelassen worden. Aber und jetzt vor kurzem, da war im Februar, wäre der Prozess gewesen gegen den Obmann von Asyl in Not, Michael Genner. Der hat aus Solidarität mit den inhaftierten Flüchtlingen was geschrieben. Ich lese das kurz vor. Vor jedem ehrlichen Schlepper, der saubere Arbeit macht, der seine Kunden sicher aus dem Land des Elends und Hungers, des Terrors und der Verfolgung herausführt, der sie sicher hereinbringt, den Grenzkontrollen zum Trotz in unser unter Anführungszeichen freies Europa, habe ich Achtung. Er ist ein Dienstleister, der eine sozial nützliche Tätigkeit verrichtet und dafür auch Anspruch hat auf ein angemessenes Honorar. Er ist angeklagt worden wegen Gutheißung einer mit Strafe bedrohten Handlung. Dann, ich glaube, 2 Tage bevor der Prozess stattgefunden wäre, vom Oberlandesgericht auf Weisung eingestellt worden, weil es unter freie Meinungsäußerung fällt. Genau, aber es zeigt schon auf, wie happig damit umgegangen wird, wenn man nur sowas sagt und dann mit einem Prozess rechnen muss.
Ich habe auch noch ein paar Skandalfälle rausgesucht. Das fällt nicht alles unbedingt unter den Paragraphen der Schlepperei, weil es sich zum Teil auf andere Staaten bezieht, wo die Rechtslage vielleicht ein bisschen anders ist. Eins der bekanntesten ist das Schiff Cap Anamur, das ist so ein NGO, die auch mit Ärztinnen ohne Grenzen verbandelt ist. Die haben 2004 bei so einer Aktion, das fahren sie mit dem Schiff rum und machen Solidarität zu verschiedenen Küstenorten und haben Geflüchtete aus dem Meer gefischt, mehr oder weniger, die dort einen Schiffbruch erlitten haben, und haben sie an die Küste Siziliens gebracht und wurden dann vom italienischen Staat zur Beihilfe zur illegalen Einreise angeklagt, und es drohten bis zu 4 Jahre Haft und 500.000 Geldstrafe je. Und nach einem sehr langen, anstrengenden und teuren Prozess sind sie 2009 freigesprochen worden, und da war nie die Rede davon von Bereicherung. Und trotzdem gibt's also, können da entsprechend Strafen auf einen warten. Dann gibt's Fälle, wo verschiedene Hochfischboote angeklagt wurden, weil sie eben auch Schiffbrüchige an Land gebracht haben. Meistens endet es dann eh, oder was heißt meistens, die Fälle, die irgendwie gefunden haben, haben dann meistens eh mit einem Freispruch geendet, aber oft nach jahrelangem Prozess. Was auch in den Medien irgendwie oft kommt, ist der Fall von kurdischen Flüchtlingen, der irgendwie auch Bekannte bei sich pennen hat lassen, und die Bekannten haben dann irgendwie ein paar Euro dalassen, nachdem sie den Kühlschrank leer gefressen haben, und das ist dann auch irgendwie als Schlepperei angezeigt worden. Und auch nach dieser Zarengeschichte vor Lampedusa, letztes Jahr, Anfang Oktober, wo fast 400 Leute ertrunken sind. Aufgrund der Grenzpolitik der EU sind praktisch Leute dafür verantwortlich gemacht worden, die Boote gefahren haben, auch wegen Schlepperei angezeigt wurden. Das heißt, man sieht diese ganzen Rechtskonstrukte dienen auch dazu, irgendwie Solidarität zu kriminalisieren fördert halt auch eine Entsolidarisierung, weil nach dieser Geschichte von Lampedusa gab es ja auch ganz viel Debatte, ob da jetzt irgendwie Boote helfen dürfen oder nicht und so weiter. Und da ist uns auch vom Staat gesagt worden, na, das ist illegal, wenn man Leuten bei der Einreise hilft. Also so eine massive Förderung von Solidarität, massive Förderung von Entsolidarisierung. Wenn wir jetzt soweit fertig sind, dann würde ich am Schluss noch das Statement von der Refugee Protest Camp Bewegung in Wien vorlesen, beziehungsweise Teile davon, weil es sonst ein bisschen lang wird. Ich lasse zum Beispiel den Teil raus, wo es um den Prozess gegen den Genner geht, weil der dann abgesagt wurde, aber ich kann es gerne das vorlesen, aber sonst würde ich einfach den Teil vorlesen. We refugees are fleeing from different reasons from our home countries. We are forced to leave so much behind. Our homeland, our culture, our business and normal lives. We miss our families, we miss our children, our friends, and we also miss those streets in which we played in our childhood. We lost a lot of family members in the war, and also them we miss so much. Refugees are moving all around the world because they cannot stay in their places of residence. Only some try to come to Europe, asking for asylum and international protection. The majority of refugees are dying or are stuck on their ways to have to return. There is no legal way to reach Europe. If you have no visa, you have to risk your life to go to Europe. The authorities are making it every time more difficult and more dangerous to cross the borders. That's why it's impossible to enter Europe without the help of people, whom you call smugglers. Even the ways with the smugglers are risky, but it's necessary that someone helps you. Every story of a refugee is different, but the common problem is the border. There exist different ways of supporting refugees in crossing borders. It needs knowledge, planning and courage. There are different kinds of smugglers. You can be cheated, tortured or blackmailed. You cannot ask for special seats like in a plane. But good smugglers are fast. Show or lead us a good way. Give us shelter and food. Know the weather. A good smuggler can neither give you a guarantee for successful border crossing nor a guarantee for your life. But a good smugglers try to take care of your life. We would prefer not to be dependent on having a smuggler, but we see it as a service, generally paid, which will exist as long as it is illegal to cross borders for us. A smuggler often pays border guards, the police or authorities, so we can cross without controls. It's the same authorities who are criminalizing migration and refugees, and who are violating human rights. It is also that racist part of the system, rejecting asylum, creating detention centers, and making profit with deportations. But in fact, deportations are the real human smuggling.